Teil 2 Werbung Kapitel 8 Der erste Vorhang. Der Versucher hatte mich durch ein verzerrtes Bild meines Geliebten getäuscht. Die Kombination von Christus, der den Menschen durch seine Fleischwerdung offenbart wurde, war verschmolzen mit der zweiten Person der Gottheit, die Macht, Stärke und Ehre aus ihren eigenen Ressourcen besaß. Diese Person wurde mir als ebenbürtig vorgestellt, aufgrund seiner Macht anstatt aufgrund seiner Erbschaft als ein Sohn. Nichts davon war offenkundig für mich. Ich lebte einfach die vorhersehbaren Resultate eines solchen Glaubens aus. Wie ich bereits erwähnt habe, wurde ich durch eine Anzahl von Ereignissen, die mit meinen Mitpastoren zu tun hatten, weiter desillusioniert. Ich sah Vetternwirtschaft, Dinge, die unter den Teppich gekehrt wurden, und politisches Manövrieren in unseren Gemeindetreffen. Mit dem Verlust der Nähe zu meinem Geliebten erschien die Sünde nicht mehr so sündhaft. Mein Gewissen war nicht so empfindlich. Und Selbstmitleid erlaubte es dem Versucher, einen stärkeren Halt in meinem Herzen zu finden. Kleine Zügellosigkeiten wurden zu größeren. Als ein religiöser Leiter blieb das Äußere sorgfältig gewahrt, aber in meinen privaten Momenten sorgte ich mich immer weniger um die Sprache und die Gewalt in den Filmen, die ich mir ansah. Ich interessierte mich mehr für Sport, wo Anerkennung durch Leistung ständig vor mir ausgespielt wurde. In diesem Gemütszustand übertrat ich eine persönliche Grenze, was ich als untragbar ansah. Es war nichts Äußeres und fand nur in meinem Herzen statt, aber gemäß dem Gesetz Gottes fühlte ich mich verurteilt. Dies brachte mich an einen kritischen Punkt in meinem Leben. Auf der Grundlage des Prinzips von Ehre und Ansehen durch harte Arbeit, Rechtschaffenheit und Disziplin spürte ich, dass ich versagt hatte. Die einzige Möglichkeit, die ich zunächst sah, bestand darin, alles hinter mir zu lassen und es aufzugeben, ein bekennender Christ mit einem so hohen Standard zu sein. Wenn das, was ich predigte, keine Wirklichkeit in meinem Leben war, dann sollte ich aufhören, es zu verkündigen. Der Standard innerhalb der ursprünglichen Adventbotschaft war sehr hoch aufgrund der Lehre des himmlischen Heiligtums. Die Botschaft der Adventisten verkündete, dass Jesus sein Werk der Fürbitte im Allerheiligsten beenden würde, bevor er zur Erde zurückkehrte. Dies bedeutet, dass die Adventisten glauben, dass die Gerechtigkeit Christi ihnen den vollständigen Sieg in ihrem Leben geben kann. Jegliche Möglichkeit, diese Erfahrung des Allerheiligsten zu haben, erwies sich als unmöglich durch mein doppeltes Denkmuster im Hinblick darauf, wer Jesus wirklich war. Aufgrund meiner verwirrten Ideen hatte ich noch nicht einmal die Erfahrung im Heiligen erlebt. Wir werden darauf später noch ausführlicher eingehen, aber es genügt zu sagen, dass ich nicht die Fähigkeit besaß, eine beständige, süße Gemeinschaft mit Jesus zu haben, weil ich unbewusst widersprüchliche Vorstellungen über seine Sohnschaft hatte. Ich wusste nicht einmal, dass diese Vorstellungen sich widersprachen. Ich empfand den Konflikt nur in meinem Geist, in meinem täglichen Umgang mit dem Leben. Als ich das Gewicht des Gesetzes auf mir spürte und meine Aussichten überdachte, stellte ich fest, durch die Anbetung eines Abgottes, der meiner Vorstellung sowie der Vorstellung meiner unmittelbaren geistlichen Vorväter entsprang, dass eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend, denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und tötete mich durch dasselbe. Das Gebot, das zum Leben bestimmt war, erwies sich für mich als todbringend, durch meinen sündhaften Wunsch, durch meine Leistung anerkannt zu werden und einen solchen Gott in meinem Herzen zu intronisieren. Ich fühlte mich schuldig vor Gott. Wenn ich an Schuld dachte, dachte ich normalerweise an den Vater, weil mein irdischer Vater Gottes Vertreter war, um mich zu erziehen. Also, wenn ich mich meinen Sünden stellen musste, war es der himmlische Vater, dem ich gegenübertreten musste. Wie konnte er mir vergeben? Gemäß des Gesetzes von ehrenwerten Leuten fühlte ich mich der Vergebung unwürdig. Ich fühlte mich auch unwürdig, weil ein Teil von mir enttäuscht darüber war, dass ich nicht auf dem Weg fortfahren konnte, Bewunderung und Lob für meinen Dienst für Gott zu gewinnen. Als ich im Gebet kämpfte und rang, kam mein Geliebter zu mir und erinnerte mich daran, dass der Vater mich liebte. Wenn ich mich dafür entschied, an seinem Opfer für meine Sünden festzuhalten, dann war mir tatsächlich und wahrlich vergeben. Während ich den verwirrenden Nebel durchforschte, suchte ich nach Gewissheit für die Liebe des Vaters. Das Wort Gottes sagte, Glaube. Aber noch war mir ein Stolperstein im Weg. Der biblische Vater von Jesus war aufs Engste an meinem Leben beteiligt, aber der Vater der Dreieinigkeit fühlte sich distanziert an, weil Jesus die ganze eigentliche Arbeit tat. Der Vater saß eigentlich nur auf seinem Thron und bestätigte mit einem Lächeln die Werke seines Sohnes. Ich verstand diese Dinge damals nicht in einer logischen Weise, aber in meinem Geist war es das, was eine Kluft zwischen mich und dem Vater trieb. Konnte er mir wirklich vergeben? Das Wort sagte mir, warum hältst du nicht daran fest, Adrian? Dennoch kämpfte ich noch, und dann kam das Wort zu mir, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Epheser 1, Vers 6. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Abba, Vater. Galater 4, Vers 6. Wieder einmal wurde ich daran erinnert, dass es die Trennung zwischen dem Vater und seinem Sohn war, die die Gefühle des Vaters für uns offenbarten. Nur indem ich erkannte, dass Gott der Vater von Jesus war, konnte ich beginnen, seine Liebe für mich wertzuschätzen. Wenn Jesus nicht wirklich Gottes Sohn war, dann gab Gott nichts auf, das zu ihm gehörte. Er beobachtete dann nur den Sohn, der seinen Überzeugungen folgte. Wir könnten sagen, dass der Vater seine Beziehung zu seinem Sohn aufgab, aber es war nicht eine Beziehung, die ihm gehörte. Also war es nicht übertragbar, wenn ich las: So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wenn ich in dem Satz Gott las, dachte ich zum Teil an drei Mitglieder der Gottheit, die sich dazu entschieden, dass Jesus kommen sollte, und gleichzeitig, dass es der Vater war, der ihn sandte. Diese Verwirrung hielt Gottes Gnade und Vergebung auf Armlänge von mir entfernt. Ich stand wie der erschöpfte Pilger in der Pilgerreise direkt vor den zwei großen Löwen auf seinem Weg. Ich konnte die Sicherheit des Zufluchtsortes direkt dahinter sehen, aber zuerst kam die Prüfung des Glaubens. In dem Moment der Krise griff ich nach meinem wahren Vater und entschied mich zu glauben, dass er mir vergeben hatte. Freude durchflutete meine Seele, als ich an der Gewissheit festhielt, dass ich in dem Geliebten angenommen war. Wahrhaftig, er war mein Geliebter. Kaum war ich an ihnen vorübergegangen, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn in das Haus meiner Mutter gebracht hatte, ins Gemach derer, die mich empfangen hat. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hindinnen des Feldes. Erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Wer kommt da von der Wüste herauf? Es sieht aus wie die Rauchsäulen von brennendem Weihrauch und Myrrhe, von allerlei Gewürzpulver der Krämer. Hohes Lied 3, Vers 4 bis 6. Alle Freuden meiner ersten Liebe kehrten zurück. Wieder einmal durchströmte der Duft der Liebe Christi jeden Winkel meiner Seele. Mir war vergeben, zweimal vergeben, zuerst für die Sündhaftigkeit meiner Kindheit und Jugend und jetzt noch einmal für meinen Götzendienst im frühen Erwachsenenalter. Kurz nach diesen Ereignissen sorgte unser Vater dafür, dass ich Zeit haben würde, um sorgfältig über seinen Sohn zu studieren, damit ich beginnen konnte zu verstehen, weshalb ich so viele Jahre in einem Zustand der Verwirrung umhergewandert war. Ich wurde ziemlich krank und musste meine Arbeit als Prediger aufgeben. Wir zogen an einen Ort, wo ich Zeit haben würde, zu heilen, zu studieren und zu beten. Während der Zeit meiner Genesung erinnerte ich mich an ein langes Gespräch, das ich vor 7 Jahren hatte. Einer meiner Freunde hatte versucht, mir zu erklären, dass es Probleme mit der Dreieinigkeit gäbe und dass unsere Pioniere nie an diese Lehre geglaubt hatten. Ich war schockiert, ich wusste nichts darüber. Die Auswirkungen, die das für die Gemeinde hätten, waren zu groß, als dass mein Verstand sie hinnehmen konnte. Leider wandte ich mich von dem Thema ab und wählte ein paar ausgesuchte, inspirierte Aussagen aus, die meinen Glauben zu unterstützen schienen. Nichts sollte meinen Geliebten geringer erscheinen lassen, als er es verdiente. Ich würde niemandem erlauben, die Göttlichkeit von Jesus zu schmälern. Gemeinsam mit einigen weiteren Freunden hielt ich diese Person für verführt und für abgelenkt von dem wirklichen Werk, nämlich Seelen zu retten. Dies fühlte sich für mich an wie das perfekte Argument, um meine Treue zu Gott hervorzuheben. Jetzt, nach 7 Jahren, ging ich zu meinem Freund und bat ihm um Vergebung dafür, dass ich kein Bibelstudent wie die Beroianer gewesen war, der alle Dinge prüft. Er vergab mir freundlich und dann bat ich ihn, mir etwas Lesestoff zu dem Thema zu geben. Als ich las, fühlte ich mich zu den deutlichen Äußerungen der Schrift hingezogen. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Johannes 5, Vers 26. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, Markus 1, Vers 1. Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, Matthäus 16, Vers 16. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Hebräer 1, Vers 1-4. Mein Geliebter sprach zu mir durch diese Worte. Als ich die Bibel auf einfache Weise las, schien sie anzudeuten, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes war. Ich begann der Freude dieser Gedanken nachzugeben, als der Versucher leise sagte, wie könnte Jesus wirklich dem Vater gleich sein und doch an einem Punkt hervorgebracht worden sein? Adrian, das verringert die Göttlichkeit Christi. Bist du sicher, dass du alles aufs Spiel setzen möchtest für etwas, worüber du nicht wirklich Gewissheit hast? Ich schrieb einem angesehenen Lehrer eine E-Mail über diese Frage und er präsentierte mir ein Argument, dass Ellen White manchmal die Bezeichnung Christus, Messias verwendete, wenn sie von ihm im Himmel vor dem Fall sprach. Jedoch wurde Jesus nicht wirklich der Christus, Messias, vor seiner Salbung bei der Taufe. Also wurde der Name im Vorgriff dessen verwendet, was kommen sollte. Er behauptete, dass das Gleiche auf den Titel Sohn zutraf. Dieses Argument in Verbindung mit meinem Wunsch, Jesus als vollkommen göttlich und dem Vater gleich anzusehen, veranlasste mich dazu, einen Schritt zurückzumachen von einer vollständigen Annahme der Wahrheit, dass Jesus der Sohn Gottes war. Ich hatte jedoch genug in der Schrift gelesen und wusste genügend über die Geschichte des Adventismus, um zu erkennen, dass es zwei Seiten der Angelegenheit gab. Ich entschied mich, für das Thema offen zu bleiben, aber leider hielt ich noch an der Dreieinigkeit fest. Ich würde dir jetzt gern berichten, dass die Angst, viele Freunde und meine Stellung in der Gemeinde zu verlieren, meine Entscheidung nicht beeinflusst hätte, aber das kann ich nicht sagen. Einige meiner Freunde waren aus der Gemeinde ausgeschlossen worden dafür, dass sie die Dreieinigkeit ablehnten, und ich wollte wirklich nicht in eine derartige Situation geraten. Ich akzeptierte das Argument meines gelehrten Freundes gegen die wahre Sohnschaft, ohne es entsprechend zu prüfen. Jesus war tatsächlich das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde, und das war die Verheißung von dem, für was er kommen würde. Der Begriff Christus war eine Aufgabe, eine Berufung von Gottes Sohn und konnte daher im Vorgriff verwendet werden. Der Begriff Sohn dagegen bezeichnet keine Aufgabe, keine Berufung, sondern das, was er tatsächlich ist. Das Argument meines Freundes hatte das Wort Sohn von einem Wesen in eine Aufgabe, einen Job verwandelt. Was ist der Unterschied? Es ist der Unterschied zwischen dem, wer man ist, und dem, was man tut. Es bedeutet, bekannt zu sein in einem verwandtschaftlichen Zusammenhang, anstatt im Rahmen deiner Arbeit oder deines Jobs. Ist dieser Unterschied wichtig? Wie ich später herausfand, war es der Unterschied zwischen der Anbetung Gottes an der Stelle von Satan. Mein Herz war nun offen für mehr von den Kernfragen bezüglich meines Geliebten. Dennoch hinkte ich immer noch zwischen zwei Meinungen. Mein Herz neigte sich jetzt eher der Wahrheit zu, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes war. Aber es gab Dinge, über die ich keine Klarheit bekommen konnte. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Lukas 24, Vers 25. Mein liebevoller Vater hatte Mitleid mit mir. Er wusste, ich brauche mehr Stärke, Augensalbe und Fürbitte von meinem Geliebten, damit ich bereit wäre, der ganzen Wahrheit zu begegnen. All diese Dinge konnten im Heiligen gefunden werden, das Brot des Himmels, das Licht der Welt und der Vermittlungsdienst Christi am Altar für mich würden mir die Antworten geben, die ich brauchte, um zu entscheiden, meinen Geliebten voll und ganz anzunehmen.